Es geschieht relativ selten, dass ich in einer Gemeinde zweimal pro Jahr bin. Und ich war schon im Januar hier. Ich weiß nicht, ob sich jemand erinnern kann. Und das ist dank des beharrlichen oder wie die Bibel sagt, unverschämten Drängens Josef geschuldet, dass ich heute schon wieder da bin. Er ließ nicht locker und hat immer geschrieben und hat gesagt, ich soll kommen. Und okay, dann habe ich nachgegeben und jetzt bin ich da und ich freue mich auch. Halleluja. Das letzte Mal, die Botschaft vom letzten Mal, ist erstaunlicherweise dann das meistgesehenste Video, was wir bis jetzt überhaupt gemacht haben, was wahrscheinlich auch an dem Titel liegt. Da ging es um Vorbereitung auf die große Krise und das ist immer noch aktuell und in einer Weise ist das auch eine Fortsetzung dieser Botschaft, dieser Betonung des Herrn. Nächsten Samstag kommt ein Video, Gnade zum Leiden. Mal sehen, wie das angeklickt wird. Ich denke, das wird nicht so beliebt sein, weil Menschen einfach da falsche Vorstellungen haben. Aber okay, so, jetzt kommt etwas, was ich vorbereitet habe schon vor etlichen Wochen. Und ich möchte sprechen über, wie du wachsen kannst in deiner Beziehung zum Herrn. Wie du Gott mehr kennen und mehr lieben lernen kannst und wie du mehr hineinkommen kannst in dem Plan Gottes. Und das Wichtigste an dieser Botschaft ist das, was in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren zu Hause passiert oder auch nicht passiert. Egal, wie sehr dich das jetzt anspricht, das Eigentliche kommt erst danach. Wenn wir das anwenden und wenn wir treu das tun, weil wir sehen im Worte Gottes und wir tun es Tag ein, Tag aus, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt. So, das ist nicht irgendwie eine Botschaft, die dann am nächsten Sonntag nicht mehr aktuell ist. Ich möchte sprechen über Sprüche 23, Vers 26. Das ist mein Predigttext. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Und lass deinen Augen meine Wege wohl gefallen. Um das geht es natürlich. Die Töchter des Herrn sind damit eingeschlossen. Das wisst ihr schon, die Bibel kennt keine Gendersprache. Und wir sind da alle als seine Kinder angesprochen. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Botschaft, der Inhalt, nicht jetzt gerade diese Predigt, aber der Inhalt dieser Botschaft, das Wichtigste ist, was du verstehen und begreifen musst in Bezug auf deine Beziehung zum Herrn. Es gibt nichts Wichtiges, als diesen Appell Gottes zu hören und zu verstehen. Er will mein Herz. Gott will dein Herz. Er ist nicht an deinem Geld interessiert, was manche irgendwie sich so vorstellen. Er ist auch nicht an deiner Mitarbeit interessiert. Er ist auch nicht an deinem pünktlichen, regelmäßigen Gottesdienstbesuch interessiert. Er ist interessiert an deinem Herzen. Und wenn dein Herz voll und ganz ihm gehört und von ihm durchdrungen ist, dann kommt alles andere, Gottesdienst und Mitarbeit und auch dein Geldbeutel, kommt an die richtige Stelle. Aber das ist nicht das Erste. Das Erste ist dein Herz. Gott will dein Herz. Und ich möchte diese Botschaft, und ich denke, ihr wisst das vielleicht schon, das ist noch nach dem leckeren Mittagessen, das riecht schon sehr gut da, wenn du mal da vorbeigehst, gibt es einen zweiten Teil, der dazugehört und der dann sehr, sehr praktisch erklärt, wie das dann gehen soll. Okay, also wollen wir uns diesen Text genauer anschauen. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und deine Augen lass Wohlgefallen finden oder haben an meinen Wegen. Vier Worte. Und wenn wir diese vier Worte verstehen, dann kriegen wir eine Ahnung, worum es eigentlich geht. So fangen wir an. Da haben wir Herz, da haben wir Augen, da haben wir Gottes Wege und da haben wir Wohlgefallen. Vier Worte. Und der Gott der Bibel interessiert sich für Herzen. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Menschen, die Gott nicht kennen, sind beeindruckt von Leuten, die große Gebäude dahinstellen oder die großen Zulauf haben oder viele Likes haben oder irgendetwas oder was weiß ich. Gott ist nicht beeindruckt. Gott ist nur von einem einzigen beeindruckt. Von Herzen, die auf ihn ausgerichtet sind, die ihm gehören, die für ihn da sind, die sich von ihm prägen lassen. Jesus benutzt ein Zitat aus Jesaja in Bezug auf seine Landsleute. Und er sagt dort, dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir. Und dann kommt dieses schreckliche Wort, vergeblich ehren sie mich. Also ihr ganzer Gottesdienst, ihr ganzer Glaube, es ist alles für die Tonne, es ist umsonst. Warum? Weil das Wichtigste fehlt und das Wichtigste war das Herz. Ihr Herz ist ferne. So, man kann anbeten, man kann Anbetungsmusik machen, man kann Predigt hören, man kann mitarbeiten im Gottesdienst, in der Gemeinde, man kann sich engagieren und man kann missionieren und doch ist das Herz nicht da, wo es sein soll. Und Gott ist an unserem Herzen interessiert. Und bevor ich dieses Thema, nachdem ich schon ungefähr 15 Jahre gläubig war, und wenn ihr meine Geschichte kennt, dann wisst ihr, dass ich eine sehr radikale Bekehrung erlebt habe von einem Tag auf den nächsten. Und doch hat es 15 Jahre gedauert. Und diese 15 Jahre war ich nicht dann wieder zurück in der Welt, aber trotzdem, es hat ungefähr 15 Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, es geht Gott um mein Herz. Es geht gar nicht um meinen Dienst. Es geht nicht um, was ich tue. Es geht um das, was er an meinem Herzen tun will. 15 Jahre, wenn ich mir das heute vorstelle. Ich frage mich, was habe ich eigentlich in dieser Zeit gemacht? Ich bin am Wichtigsten vorbeigelaufen. Man kann so beschäftigt sein, dass man am Wichtigsten vorbeiläuft. Und damit euch das nicht passiert und ihr euch 15 Jahre sparen könnt, deswegen diese Botschaft. So, Gott geht es um das Herz. Und bevor ich das jemals studiert hatte, habe ich gedacht, so rein gefühlsmäßig, ach Herz, das ist irgendwie alttestamentlich. Ich weiß nicht, wie ich auf solchen Quatsch gekommen bin, aber da siehst du, auf welchen Quatsch man kommt, wenn man die Bibel nicht kennt. Ich habe wirklich gedacht, die Botschaft, das Herz, das ist irgendwie nicht mehr aktuell, das ist von alten Zeiten, das hat heute keine Bedeutung mehr. Wie weit gefehlt. Wenn wir in der Apostelgeschichte schauen, wie sie dort beten, sie sagen, Gott, du Herzenskenner. So haben sie Gott angesprochen. Du, der die Herzen kennst, du kennst die Herzen, du beschäftigst dich. Paulus sagt, der unsere Herzen prüft. Gott prüft unsere Herzen. 1. Thessalonicher 2, Vers 4, Gott prüft die Herzen. Jesus sagt, selig, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Und in keiner Silbe hat er gemeint, ja, irgendwann später in der Ewigkeit, sondern hier und jetzt sollen wir Gott sehen, Gott erleben und von ihm geprägt werden, von ihm verändert werden und von ihm fähig gemacht werden für sein Werk durch uns in unserem Leben. So, das wäre gut, dass wir anfangen, Fragen zu stellen. Selig sind, die reines Herzen sind. Okay, was bedeutet reines Herz? Was ist damit gemeint? Was meint der Herr? Selig, die reines Herzen sind. Es gibt heute Leute, die erzählen, und die schreiben das auch und sie lehren, bei der Bekehrung haben wir ein reines Herz bekommen. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Wir haben ein neues Herz bekommen, wir haben eine neue Grundmotivation. Wir wollen jetzt nicht mehr für uns leben, wir wollen für ihn leben. Aber das bedeutet nicht, dass Gott uns ein reines Herz geschenkt hat, in dem Sinne, wo nichts Verkehrtes, nichts Eigennütziges, nichts Selbstsüchtiges mehr drin enthalten ist. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Wenn wir ein reines Herz bekommen hätten bei der Bekehrung, warum sagt Paulus dann, das Ziel aller Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen. Das Ziel, alle Teaching, alle Lehre, alle Unterweisung, alles Studium des Wortes soll dazu führen, dass wir Liebe aus reinem Herzen bekommen. Also ich weiß nicht, ob hier ein Sportler unter uns ist, ein Läufer, aber jeder Läufer weiß, Start ist nicht mit identisch mit Ziel. Da gibt es Start und dann geht das Rennen los und dann kommt das Ziel. Das Ziel aller Unterweisung, aller Predigt, aller Lehre, allen Bibelstudiums soll ein verändertes Herz sein. Das ist das Ziel. So, wir sehen schon mit solchen wenigen Worten, diese Idee, bei der Bekehrung hätten wir ein reines Herz bekommen, das ist nicht haltbar. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Wie sonst sollte Paulus sagen und uns warnen, tut nichts aus eitler Ruhmsucht. Wenn wir alle schon das reine Herz haben, dann ist ja diese Ermahnung oder diese Warnung ist ja dann vollkommen überflüssig. Tut nichts, um euch selber irgendwie darzustellen, um euch groß zu machen, um andere zu beeindrucken. Tut nichts von alledem. So, da ist eine Gefahr, obwohl wir Kinder Gottes sind, obwohl wir von Neuem geboren sind und Gott ein tiefes Werk in uns angefangen hat, da ist eine Gefahr da, dass da noch Dinge sind, die da nicht hineingehören. Und deswegen ist Gott der, der die Herzen prüft. Und wenn du diese Thessalonicher Stelle, 2. Thessalonicher 4, mal anschaust im Kontext, dann siehst du dort Dinge wie Menschen beeindrucken wollen, Ehre suchen vor Menschen, Schmeichelei, solche Dinge. Die will Gott einfach in unserem Herzen heraustun und uns zeigen, damit wir davon abkehren. Halleluja. Wenn wir schon das reine Herz bekommen haben, dann warum ist das Wort Gottes ein Richter der Gedanken und Gesinnungen, sprich Motive unseres Herzens? Wofür brauchen wir da noch einen Richter, wenn schon alles gerichtet ist? Wenn alles schon ausgerichtet ist und alles in Übereinstimmung ist? So, mit diesen wenigen Worten einfach möchte ich grundlegend dieser Idee widersprechen, die sehr populär geworden ist, gerade auch in der Zunahme dieser ganzen falschen Gnadenbewegung und Gnadenbetonung, dass mit der Bekehrung das Werk Gottes schon in uns getan ist. Das ist nicht der Fall. Es ist begonnen. Es hat gerade erst begonnen. Und jetzt sind wir auf einer Reise. Und diese Reise geht darum, dass unser Herz verändert wird. In unserem Herzen sind unsere Werte, das, was uns wichtig ist, das, was wir für richtig halten, das, was wir für wertvoll halten, das, was die grundlegenden Ideen unseres Lebens sind, das ist in unserem Herzen. Also zum Beispiel so ein Ding wie, sind Notlügen akzeptabel oder nicht? Oder sage ich, Lüge, egal in welcher Form, egal in welcher Situation, ist nicht akzeptabel, weil es Gott nicht gefällt, weil es nicht seinem Wesen entspricht. Aber wenn jemand diese Idee hat, naja, um seine Haut zu retten in gewissen Situationen geht das schon, ja, dann hat er einen falschen Wert. Bei Gott gibt es keine Lüge, kein Betrug, keine Täuschung, kein gar nichts. Halleluja. Und deswegen können wir ihm vertrauen. Und das, was in Gott ist, soll auch in uns sein. Halleluja. Halleluja. So, unsere Ziele, unsere Wünsche, das, was wir im Leben erreichen wollen, das, was uns wichtig ist, was uns wertvoll ist, das ist in unserem Herzen. Das ist das Zentrum unseres Lebens, das ist das Zentrum unserer Person. Jesus sagt, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander sucht? Wenn wir versuchen, einander zu beeindrucken, und irgendwie uns zeigen als besonders geistlich, als geistlicher als die anderen. Wenn wir versuchen wollen, irgendwie zu glänzen und gesehen zu werden, Aufmerksamkeit zu bekommen oder Bewunderung oder Likes oder so. Jesus sagt, wenn das der Fall ist, wir können gar nicht glauben. Wir können sagen, ja, Jesus ist der Herr, ich glaube an Jesus. Aber de facto können wir ihm nicht für unser Leben vertrauen. Weil wir unser Vertrauen setzen auf Menschen. Weil das, was wir haben wollen, Ehre, Anerkennung, Bewunderung, Wertschätzung, holen wir von Menschen. Und wir haben nun mal nur ein Herz. Und wir haben nicht, wenn wir anfangen zu beten, ein zweites Herz, das auf Gott ausgerichtet ist, das ihn fürchtet und das für ihn lebt und nur für ihn schlägt. Wir haben nur ein Herz. Und wenn das Herz korrupt ist, dann ist es korrupt. So, wir brauchen wirklich ein Verständnis. Was bedeutet ein reines Herz? Das ist die Grundlage unserer Beziehung zu ihm. Selig, die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Halleluja. Halleluja. Hier sind noch andere Schriftstellen. Wir sind aufgerufen, auch die wieder zerstören diesen Mythos. Wir hätten bei der Bekehrung ein reines Herz bekommen. Wir sollen dem Frieden nachjagen, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Das heißt, Menschen, die nicht den Herrn aus reinem Herzen anrufen, mit denen wirst du niemals Frieden haben. Du kannst dich bemühen, so viel du willst. Du wirst in einem Konflikt sein, weil dein Licht scheint und du die Kompromisse im anderen offenbar machst. Einfach durch deine Gegenwart. Und da wird kein Frieden sein. Da wird keine Übereinkunft sein. Da wird keine Einheit sein. So, wir sehen im Worte Gottes nicht alle, die sagen, ich glaube an Jesus. Leben wirklich so. Und wir wollen nicht auf die anderen schauen. Da gibt es viel zu sehen und da gibt es viel, sich irgendwie zu wundern. Ja? Aber es geht um uns. Es geht um uns. Ja. Vor ein paar Wochen sah ich ein Interview von einer Frau, die behauptet, sie hat eine lebendige Beziehung mit Jesus. Und was tut diese Frau? Die hat eine Website und im Internet, im Namen des Herrn, sie zieht sich aus. Und für viel Geld können die Leute gucken und sie macht Millionen. Und sie wurde darauf angesprochen, wie kann das sein? Du sagst, du glaubst an Jesus und dann bist du das Tripperin im Netz. Und sie sagt, Gott hat mir das erlaubt. Ich kenne Gott und ich lebe mit Gott und Gott hat mir das erlaubt. Er hat gesagt, er ist damit einverstanden. Hallo. Wenn mir das jemand vor einem Jahr erzählt hätte, ich hätte gesagt, nein, so weit wird es nicht kommen. Das kann nicht sein. Wir haben immer noch die Bibel und wir können immer noch lesen und wir wissen, wie Gott über das denkt. Und nein, das kann nicht sein. Aber ihr Lieben, die Dinge überschlagen sich und es wird immer turbulenter. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir für uns schauen und dass wir sagen, wir wollen ein Herz haben, das total gegründet ist in seiner Wahrheit, in seinem Wort, in seinen Werten, das ihm gehört, das für ihn schlägt, das von ihm alleine geprägt ist. Nicht mehr vom Geist dieser Welt, sondern von ihm alleine. Deswegen will er unser Herz haben. Halleluja. Er will unser Herz haben. Sprüche 22, Vers 11. Wer Herzensreinheit liebt und wessen Lippen wohlgefällig reden, dessen Freund ist der König. Ich weiß nicht, was du für Ziele hast in deinem Leben, aber mein erstes und oberstes und größtes Ziel, ich möchte ein Freund Gottes werden. Und das heißt, ich muss mich um das Thema Herzensreinheit kümmern. Es geht mir nicht um meinen Dienst, es geht nicht darum, was die Leute sagen oder sonst irgendwas. Es geht darum, dass ich ihm nahe sein kann, dass ich ihn sehen kann, dass ich zu seinen Füßen sitzen kann wie Maria und höre seine Worte und lasse die auf mich wirken und werde durch diese Worte geprägt und ich werde verändert und ich komme in immer tiefere Übereinstimmung mit ihm. Darum geht es. Gott will dein Herz haben, weil er dein Herz verändern will und weil er dich in Übereinstimmung mit ihm bringen will. Sagt er, ich bin schon in Übereinstimmung mit ihm. Gott sagt, gib mir dein Herz und lass mein Licht scheinen und lass mich dir die Dinge zeigen, die noch nicht so sind, wie sie sein sollen und gib mir Gelegenheit, dein Herz zu prägen und zu verändern. So, das waren ein paar Schriftstellen zum Thema Herz. Wir wollen ja diese vier Worte durchgehen. Herz und Gottes Wohlgefallen, unsere Augen und diese Dinge anschauen, was da zu sagen ist. Was ist mit den Augen? Natürlich, das sind nicht deine physischen Augen. Deine Augen, lass meine Wege wohlgefallen. Das sind Augen des Herzens. Wir haben geistliche Augen und mit diesen Augen können wir Dinge sehen in der geistlichen Welt. Und Paulus zeigt uns ganz klar in Epheser 1, diese Augen müssen geöffnet werden. Die sind da, aber die sind noch nicht geöffnet. Ja, so wie mein Enkel jetzt ein paar Wochen alt ist, der kann noch nicht fixieren. Der hat Augen, die sind top, wenn man die untersuchen würde, 1a, alles passt. Aber er kann doch nicht fixieren, weil er erst ganz, ganz frisch auf dieser Erde ist. Er muss lernen, diese Augen zu gebrauchen. Und wir haben Augen des Herzens und nur durch Gebet werden diese Augen geöffnet. Und dann fangen wir an zu sehen. Herr, öffne uns die Augen. Das ist, was wir lernen aus der Lektion mit Elisa und seinem Diener, der wacht morgens auf, kommt aus dem Zelt und dann sieht er, die feindlichen Armeen haben das Lager umstellt und sie sind umzingelt und oh weh, er kriegt große Angst. Elisa kriegt keine Angst. Warum? Dieser Diener sieht nur das, was vor Augen ist, aber er sieht nicht in die unsichtbare Welt, er sieht nicht die Armeen Gottes, die da drum sind und die viel, viel größer sind und diesen feindlichen Armeen haushoch überlegen sind. Und Elisa sagt, Herr, öffne ihm die Augen. Was für ein Gebet, Herr, öffne die Augen. Und das ist, was Paulus permanent betet, sicherlich nicht nur für die Gemeinde in Ephesus, dass der Geist der Weisheit gegeben wird, dass die Augen geöffnet werden, erleuchtete Augen des Herzens, dass wir sehen können. Ihr Lieben, es geht nicht um Information. Es geht darum, dass die Information Kraft und Erfahrung und Licht und Power wird in uns. Um das geht es. Und das geht ohne Warten auf Gott, ohne Hingabe, ohne Zeit mit ihm zu verbringen, ohne in seinem Wort zu sein. Es wird nicht klappen. Nur weil wir etwas gehört haben. Jeder Pastor, der mit der Lobpreisleiterin durchbrennt, hat schon gehört, du sollst nicht Ehe brechen. Nicht wahr? Hat sogar vielleicht darüber gepredigt. Und trotzdem passieren solche Dinge. Es ist eine Sache, hier etwas im Kopf zu haben. Es ist eine andere Sache, dass die Wahrheit eine Kraft wird in meinem Herzen, die mir hilft, auf dem schmalen Weg zu bleiben. Und die mir hilft, zu Versuchungen Nein zu sagen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Information und das andere Power, um zu tun, was wir tun sollen. Das sind zwei verschiedene Ebenen. Information geht ganz schnell. Auch jetzt in dieser Predigt. Eine Stunde, noch eine Stunde, dann habt ihr die Information. Gib mir dein Herz. Aber bis das dein Leben wird, dauert es Monate, Jahre, Jahrzehnte. Und mein Gebet ist, dass möglichst viele, wenn es irgendwie geht, sogar alle, das nehmen und sagen, das ist mein Programm für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Und ich werde nie wieder von diesem Fokus weggehen. Nie wieder werde ich mich für irgendwelche anderen Dinge mehr interessieren, als mein Herz ihm zu geben. Gib mir dein Herz. So Gott möchte, dass wir sehen, dass wir sehfähig werden. Und wenn wir sehfähig werden, dann sollen wir Gefallen haben an seinen Wegen. Wir geben unser Herz, indem wir lernen, Gefallen zu haben an seinen Wegen. Was bedeutet denn das? Die Wege Gottes. Ja. Die Wege ist ein sehr interessantes Wort. Ein sehr wichtiges Wort in der Beziehung mit Gott. Israel hat die Wege Gottes nicht erkannt. Hebräer 3, Vers 10. Sie gingen alle Zeit in die Irre. Nachdem sie so herrlich errettet worden sind, mit solchen Machttaten Gottes aus Ägypten herausgeführt wurden und auf dem Weg waren, hinein in den Plan Gottes, hinein in die Bestimmung, sie gingen in die Irre. Sie konnten nicht mit Gott kooperieren, weil sie seine Wege nicht verstanden haben, weil sie ein schreckliches Missverständnis hatten dort. Sie haben gedacht, Gott ist dafür da, mir ein gutes Leben zu geben. Gott ist dafür da, mich zu segnen. Alles, was interessiert ist, mir ein schönes, behagliches, gesegnetes, reiches, überfließendes Leben zu geben. Und das haben die geglaubt, obwohl Gott vorher in ganz klarer, dramatischer Weise gesprochen hat, ihr seid mir ein Volk zum Eigentum. Und ihr sollt für meinen Namen da sein. Ihr sollt für mich leben. Ihr sollt mich verherrlichen. Das haben sie gehört, aber nicht verstanden. Sie hatten die Information, aber nicht die Kraft im Herzen. Und weil sie nicht verstanden haben, was Gott wollte, und in diesem Missverständnis leben. Gott ist doch dafür da, mir alles einfach und schön und angenehm zu machen. Deswegen konnten sie nicht kooperieren. Sie waren durstig und sie kommen an ein Wasser, dachten, Halleluja, Gott ist gut, Gott hat uns gehört, kurz vorm Verdursten, da ist das Wasser, alles ist gut, Gott ist gut, Halleluja. Dann trinken sie das Wasser und es war ungenießbar, es war bitter. Und was passierte dann? Die Rebellion stieg auf in ihrem Herzen. Ich dachte, Gott ist für mich. Ich dachte, Gott ist gut. Und sie fingen an zu meckern und zu murren und zu sagen, Mose, warum hast du uns aus der Wüste, warum aus Ägypten herausgeführt in die Wüste, nur damit wir hier sterben? Da siehst du, sie haben den Plan Gottes. Wir gehen in die Verheißung. Wir gehen in das verheißene Land. Wir gehen in den Plan Gottes. Das haben sie schon völlig aufgegeben. Rebellion führt einfach zu diesen totalen Missverständnissen, zu dieser totalen Verweigerung und dieser Anklage gegen Gott. Gott hat uns nur aus Ägypten rausgeholt, damit wir jetzt hier in der Wüste sterben. Gott hat ganz klar gesagt, ich hole euch raus und ich bringe euch rein. Aber weil sie so erbost waren, dass ihr Gott nicht getan hat, was sie wollten, sofort stieg diese Undankbarkeit, dieses Murren und diese Rebellion raus. Sie haben nicht verstanden, das war ein Test, das war eine Prüfung. Sie hätten doch auch sagen können, wir sind durstig, hier ist das Wasser, aber leider ist ungenießbar. Aber wie auch immer, Gott ist größer und Gott wird für uns sorgen. Aber sobald das Hindernis da war, Rebellion, Aufbegehren. Wie kann das sein? Wie kann Gott sich erlauben, so etwas zu tun? Hallo, Sie haben nicht verstanden. Sie sind dafür da, um Gott die Ehre zu geben. Sie sind dafür da, im Glauben zu wandeln und nicht im Schauen. Und nicht, um Gott anzuklagen. Schau mal, was der Herr sagt, als er dann am Ende beschreibt, warum er das gemacht hat. Warum er sie diese Wege geführt hat. 5. Mose 8, ab Vers 2. Gedenke des ganzen Weges, durch den der Herr dein Gott dich geleitet hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste. Jetzt kommt, warum? Was war der Inhalt? Warum? Was hat er beabsichtigt mit diesen Wegen? Auf dass er dich demütigte und versuchte, auf das kund würde, was in deinem Herzen ist. Die Schwierigkeiten waren dazu da, offenbar zu machen, was in deinem Herzen ist. Und diese Art der Behandlung Gottes mit seinen Kindern hat sich bis heute nicht geändert. Die Schwierigkeiten haben eine Aufgabe, offenbar zu machen, was in meinem Herzen ist. Dafür sind die Schwierigkeiten da. Und sie sind niemals ein Beweis. Ja, Gott hat versagt, Gott hat nicht auf mich aufgepasst, Gott ist nicht treu, Gott macht Verheißungen, die er da nicht erfüllt. Nein, es geht Gott um mein Herz. Und da ist tief sitzende Rebellion und Unabhängigkeit in unseren Herzen, bevor Gott dort hineinleuchtet und sein Licht scheinen lässt und uns zur Buße führt und wir tief erschrocken sind über, wozu wir fähig sind, auch angesichts eines so wunderbaren Gottes. Und wenn du sagst, das mag vielleicht bei dir so sein, Rebellion überhaupt gar kein Thema, dann würde ich vorschlagen, dann bete doch einmal. Herr, hier bin ich. Ich gebe dir mein Herz. Hilf mir, dir Raum zu machen. Hilf mir, zu kooperieren mit dir. Hilf mir, dass ich dem nicht irgendwie widerstrebe, was du in mir tun willst. Deck du auf, erforsche du mich, prüfe mein Herz. Und wenn du das nie gebetet hast und du fängst an, das zu beten, ich garantiere dir, du wirst Dinge lernen über dich, die du niemals für möglich gehalten hättest. Aber Gott tut das nicht. Gott offenbart nicht diese Untiefen der Rebellion und ich mache, was ich will und mir kann überhaupt keiner. Gott offenbart diese Dinge nicht, um uns zu beschämen, sondern um uns zur Buße zu bringen, um uns zu verändern, um uns fügsam zu machen, demütig zu machen, hingegeben zu machen und an ihm festzuhalten und nicht irgendwie uns gegen ihn zu stellen und ihn anzuklagen. Wie viele Christen schmollen, weil Gott etwas getan hat in ihrem Leben oder etwas nicht getan hat, womit sie nicht einverstanden sind. Und sie rebellieren. Und sie sagen, ja, wenn Gott so ist, dann will ich mit ihm nichts mehr zu tun haben. Hallo, Gott ist Gott und Gott ist gut und Gott ist nur gut. Aber sein Handeln mit uns dünkt uns nicht immer gleich gut und dünkt uns nicht irgendwie gleich immer, wow, Halleluja, sondern da geht es durch Tiefen, da geht es durch Zerbruch, da geht es durch Schwierigkeiten, da geht es durch Glaubensprüfungen und dadurch wird unser Herz geformt. Das ist der Sinn von Schwierigkeiten. Wenn ich das wirklich glaube, dann ist meine Antwort, danke Herr, ich verstehe es nicht, aber ich danke dir. Du bist gut, du bist gut. Wenn ich so zurückschaue, und ich gehe jetzt schon ein paar Jahrzehnte mit dem Herrn, meine schwierigsten und schmerzvollsten Situationen in meinem Leben haben den größten Segen freigesetzt, den ich bis jetzt gesehen habe. Und ich kann von ganzem Herzen sagen, danke Herr, dass du mir erlaubt hast, durch diesen Zerbruch, durch diese Tiefen, durch diese Erschütterungen, durch diese Schmerzen hindurchzugehen. Ich danke dir von ganzem Herzen. Und da kannst du auch gleich mal schauen, wo du stehst. Wenn es Ereignisse gibt in deinem Leben, vielleicht Jahrzehnte zurück in deiner Kindheit, und du sagst, warum musste das passieren? Das war so furchtbar und ich will das nie wieder erleben und das ist das Allerschlimmste und ich verstehe nicht, warum Gott das zugelassen hat. Wenn solche Reaktionen in deinem Herzen sind, dann ist da Rebellion. Und du schneidest dich selber vom Segen ab. Tu das nicht. Sondern sag, Herr, Hilf mir zu verstehen. Hilf mir, deine Wege zu erkennen und Gefallen zu haben an deinen Wegen. Gefallen, nicht nur das zu ertragen, sondern Gefallen zu haben an deinen. Das ist noch was ganz anderes. Und das ist so befreiend, wenn du die schmerzhaftesten, schlimmsten Erfahrungen deines Lebens jetzt mit Gott rückwirkend beurteilen kannst und kannst sagen, oh, was für eine Gnade, dass er mir erlaubt hat, da durchzugehen. Was für eine Gnade, dass er mir erlaubt hat, da durchzugehen. Dann bist du in Harmonie mit Gott. Solange du sagst, das hätte nie passieren dürfen und das kann ich irgendwie nicht einordnen und das verstehe ich nicht, mit anderen Worten, ich bin dagegen. Ja, viele Leute sagen mal, ja, ich verstehe das nicht. Ich sage, sprich doch Deutsch, du willst es nicht. Du bist dagegen. Du rebellierst. Ja? Und Rebellion, ihr Lieben, wir sind die Opfer, wir sind die Betrogenen, wir sind die, die leer ausgehen. Und ich möchte Gott haben und ich möchte auf seiner Seite sein. Und ich will Ja sagen zu den Wegen und ich will verstehen, er gibt Schwierigkeiten, damit kund würde, was in meinem Herzen ist. Weil nur wenn du diese Dinge siehst, und das kennt jeder Seelsorger, du hast jemanden da, dem du helfen willst, und du siehst gleich in den ersten 10 Minuten, fette Rebellion ist das Problem. Wenn du ihm nicht hilfst, das zu sehen, du kannst sagen, da ist Rebellion, das hilft ihm überhaupt nicht, das nützt gar nichts. Er oder sie muss diese Rebellion sehen und dann erkennen, wie schrecklich und wie böse und wie sündhaft das ist. Und dass Gott nicht verdient, solche Anklage und solches Aufbegehren. Und dass dann aus Einsicht, Willigkeit und Umkehr kommt. Dann kannst du einer Person helfen. Aber wenn er selber oder sie selber die Rebellion nicht sieht, du kannst nichts tun und Gott kann auch nichts tun. Es braucht Offenbarung. Und wenn wir Gott unser Herz geben, bekommen wir Offenbarung. Halleluja. Hier unten im Ich lese mal nicht die ganze Passage jetzt, aber in Vers 16 ist es noch einmal, auf dass er dich demütigte und auf die Probe stellte, um dir hernach wohlzutun. Demütigen, auf die Probe stellen und hinterher wohlzutun. Das ist, warum Gott uns die Schwierigkeiten gibt. Sein Endziel ist, uns wohlzutun. Sein Endziel ist, dass wir in Harmonie mit ihm kommen. In Herzensharmonie. Amos 3, Vers 3. Wir können zwei miteinander gehen. Sie seien denn einig zuvor. Wir können nur mit Gott gehen, wenn wir mit ihm einig sind. Und da er der ist, der sich nicht ändert, kannst du dir ausrechnen, da bleibt nicht mehr viel. Da muss man nicht lange rätseln, ja, wer soll sich dann ändern, wenn wir in Einheit zusammen gehen wollen. Wenn Gott sich nicht ändert, dann muss ich mich ändern. Er ändert sich nicht. Und seine Art und Weise, wie er und warum er mit Menschen umgeht, hat sich niemals geändert, vom Alten zum Neuen Testament. Ich weiß, dass es viele Leute, die ein falsches Konzept haben von Gnade, die denken, da im Alten Testament, da war der zornige Gott. Aber dann wundersamerweise zwischen Malachi und Matthäus, ganz unbemerkt und ohne Text, auf einmal hat er sich gewandelt und er wurde zum liebevollen Gott. Ihr Lieben, das ist ein Mythos. Gott, Gottes Art, Gottes Wesen und wie Gott Sünde sieht und wie Gott den Menschen sieht, hat sich niemals geändert. Gott ist immer noch derselbe. Er ist immer noch derselbe. Wir haben einen anderen Zugang durch Jesus jetzt. Wir haben eine andere Gnade. Aber die müssen wir erkennen und ergreifen und annehmen. Und Paulus warnt davor, dass wir die Gnade nicht vergeblich empfangen. Wir können große Gnade empfangen, aber wir nutzen sie nicht und dann ist alles vergeblich. Dann ist alles vergeblich. Wie es vorhin heißt, vergeblich ehren sie mich. Wir wollen doch nicht, dass das am Ende über unser Leben gesagt wird. Wir wollen doch hören, gut gemacht, du treuer Knecht. Komm rein in die Freude deines Herrn. Das ist, was wir hören wollen. Amen. Amen. Jedenfalls, ich habe beschlossen, diesen Satz will ich hören. Und für diesen Satz kämpfe ich und für diesen Satz lebe ich. Alles andere ist mir egal. Aber für diesen Satz lebe ich. Das ist mein Ziel. Und den möchte ich am Ende eines Tages hören. Um den geht es mir. Und ich habe eins verstanden. Um diesen Satz, der mir so kostbar ist, aus dem Mund meines Herrn zu hören, muss ich mir viele dumme, blöde, beleidigende Sätze von Menschen, die Gott nicht kennen, anhören. Diesen Satz gibt es nicht umsonst. Für diesen Satz gehst du durch Leiden durch. Glaub es mir. Aber er ist so kostbar und er ist so tief und er ist so zufriedenstellend, dass er es wert ist, jedes Opfer. Er ist es wert, diesen Satz zu hören, ist es wert, durch Schwierigkeiten, durch Anklage, auch durch Leiden zu gehen. So, da haben wir also Herz und da haben wir Gottes Wege, da haben wir Augen angeschaut, Wohlgefallen. Das ist das einfachste von allen vier Worten. Wohlgefallen ist einfach zufrieden sein, schätzen, total bejahen, uns daran erfreuen. Gott will, dass wir uns an seinen Wegen erfreuen, weil daraus kommt die Willigkeit des Herzens. Die Willigkeit des Herzens kommt nicht aus dem Gebot, du musst, du sollst und wenn du nicht. Sondern die Willigkeit kommt, indem du Gottes Herz siehst, seine Güte siehst und siehst, wie wunderbar er alles fügt. Und wie wir immer im Zentrum seiner Aufmerksamkeit sind. Wie schnell will der Teufel in Schwierigkeiten sagen, ja, wenn Gott wirklich da wäre, wenn er wirklich Liebe wäre, der hätte dich doch nie durch das durchgehen lassen. Hallo, das ist nicht der Gott der Bibel. Er sagt, wenn du durchs Feuer gehst, die Flammen werden dich nicht versengen. Wenn du durchs Wasser gehst, die Fluten werden dich nicht ersäufen. So, wir gehen durch Schwierigkeiten, wir gehen durch Bedrängnisse, wir gehen durch harte Zeiten. Das ist normal. Und der einzige Grund, warum wir so wenig Ja sagen zum Leiden, weil wir das nie verstanden haben. Weil wir niemals die Wege Gottes wirklich studiert haben und gesehen haben, worum geht es ihm denn. Und dazu Ja gesagt haben. Er will, dass wir uns an seinen Wegen erfreuen, dass wir ihm vertrauen. Und nur durch Vertrauen können wir hinter die momentanen Schwierigkeiten sehen. Ja? Weil alles, was Gott tut, tut er aus Liebe. Aber viele Male fühlt es sich nicht an wie Liebe. Viele Male fühlt es sich nicht an wie Gutes. Was sagt Jesus von den Menschen, die mit Begeisterung das Wort annehmen, wenn nachher Bedrängnis um das Wort des Willen kommt? Und es kommt immer. Erst kommt das Wort, wir nehmen es an, wir freuen uns und dann kommt Bedrängnis. Altes deutsches Wort, Trübsal, Bedrängnis gefällt mir besser, weil Trübsal klingt immer gleich so nach Trübsalblasen. Das hat mit Gefühle gar nichts zu tun, das hat was mit knallharten Fakten zu tun, die auf einmal in unserem Leben da sind. Ja? Wenn Bedrängnis kommt um des Wortes Willen, dann nehmen sie Anstoß, dann fallen sie ab. Weil sie die Wege Gottes nicht verstehen, weil sie nicht verstanden haben, dass es durch Tests, durch Prüfungen, durch Schwierigkeiten geht. Und das Trickreiche an Prüfungen ist ja, erst wenn du sie bestanden hast, wenn du da durch bist, verstehst du überhaupt, dass eine Prüfung ist. Wenn Gott kommen würde und sagt, Achtung, jetzt kommt eine Glaubensprüfung, dann wäre das alles viel, viel einfacher. Aber dass es eine Prüfung ist, weißt du erst hinterher, nicht vorher. So, Gott schickt solche Dinge, um uns zu verbessern, um an uns zu wirken. Also es gibt Wege, die Gott uns führt, die nicht positiv aussehen, die nicht angenehm aussehen, die uns nicht nach Liebe aussehen. Jesus sagt, Matthäus 11, Vers 6, selig, wer sich nicht an mir ärgert. Selig, wer sich nicht an mir ärgert. Das heißt, es gibt haufenweise im Leben, im Handeln, im Dienste Jesu Dinge, an denen man sich ärgern könnte. Und er sagt, selig, die sich nicht an mir ärgern. Und nimm mal so ein paar Dinge, die Jesus tut, die irgendwie nicht so nett aussehen. Wie stehen wir dazu? Wie empfinden wir über einen Jesus, der in den Tempel geht und sieht da die Wechsler und die Gruppen Viehhändler und die alle das Verlangen der Menschen, Gott zu dienen, Gott anzubeten, ausnutzen? Jesus sagt, ihr habt eine Räuberhöhle aus dem Tempel Gottes gemacht. Und Jesus macht eine Geißel. Und er kriegt ein sehr, sehr ernstes Gesicht. Und er jagt die ganzen Viecher raus. Und er stößt die Tische um, der Wechsler. Und sagt, alle raus hier, raus hier. Da waren Leute, die fanden das gar nicht nett. Die fanden das gar nicht. Oh, Halleluja, Applaus, Jesus ist wunderbar. Die waren beleidigt. Die waren schockiert. Wie kann das sein? Ich dachte, er ist der Friedefürst und jetzt macht ihr so einen Aufstand? Selig, wer sich nicht an mir ärgert. Weil Jesus kommt nicht in unserem Sinne, Frieden zu bringen. Er sagt sogar an einer Stelle, denkt nicht, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen. Ich bin gekommen, das Schwert zu bringen. Und das Schwert geht manchmal mitten durch die Familie, manchmal mitten durch die Ehe, Eltern, Kinder. Jesus sagt, das Schwert entzweit. Wie passt denn das mit Friedefürst zusammen? Das ist doch nicht Frieden, wenn auf einmal Krieg ist in der Familie. Wie passt das zusammen? Und ganz einfach. Der Friede Gottes kommt, nachdem das Schwert des Herrn sein Werk getan hat. Erst kommt das Schwert und trennt Dinge, die nicht zusammengehören. Es trennt Seele und Geist, es trennt Lüge und Wahrheit, es trennt wahre Liebe von Selbstsucht. Das ist, was das Schwert tut. Es macht die Herzen offenbar. Und wenn du da Menschen hast, die sich bekehrt haben und die über Jahre oder 10, 15 Jahre so etwas nie gehört haben, nie gepredigt bekommen haben, was das Schwert des Herrn ist. Und diese Leute haben eine Begegnung mit dem wahren Jesus. Die ganze Rebellion kommt raus. So kennen wir Gott nicht. Nein, das kann nicht Gott sein. Das ist nicht, was ich gelernt habe all die Jahrzehnte. Das verwerfe ich. Das ist nicht gut. Ich sage, hallo, wollen wir mal in die Bibel schauen? Wie Gott ist, das steht nämlich in der Bibel und nicht in deinen Gefühlen. Und nur, dass dir das so vorkommt, das ist nicht Gott, das ist nicht gut und so kennst du Gott nicht. Dann wird Zeit, dass du ihn kennenlernst, so wie die Bibel ihn beschreibt. Das Schwert des Herrn geht durch. Und wenn das Schwert sein Werk getan hat, es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens, also unsere Motive. Warum tun wir, was wir tun? Dann kommt Frieden. Frieden mit Gott und Frieden untereinander. Ich sagte vorhin schon, wir werden keinen Frieden haben, wenn wir auf dem schmalen Weg unterwegs sind, mit denen, die auf dem breiten Weg unterwegs sind. Wir werden mit denen keinen Frieden haben. Da kannst du dich anstrengen, wie du willst. Da kannst du so lieb sein, wie du willst. Es wird keinen Frieden geben. Weil das nicht zusammengehört. Rebellion und Hingabe gehört nicht zusammen. Reinheit und Unreinheit gehört nicht zusammen. Stolz und Demut gehört nicht zusammen. Und das Schwert kommt, um zu trennen, was sich vermengt hat und was so tut, als wenn es auch christlich und von Gott ist, aber was nicht wirklich von ihm ist. Und das trennt. Und ihr Lieben, wir sind erst am Anfang von diesem Prozess. Und die Christenheit wird in den nächsten 10, 20 Jahren durch Prozesse durchgehen. Und wir werden Offenbarung bekommen über das Wesen Gottes. Wenn wir die heute schon alle so hätten, wir wären schockiert. Wir wären schockiert. Weil sehr vieles, wie wir uns Gott vorstellen, ist Mythos, ist Seele, ist Hollywood, ist religiöses Erzählen, aber hat mit Bibelrealitäten nichts zu tun. Wie oft erlebe ich das? Ich gehe in eine Gemeinde und spreche über die heilige Eifersucht Gottes. Die Leute gucken mich an. Das kann nicht echt sein. Das kann nicht von Gott sein. Das kann nicht Bibel sein. Sie haben das nie studiert und sie haben vor allen Dingen niemals in das Gesicht dessen geschaut, der Augen wie eine Feuerflamme hat. Sie haben nie eine persönliche Begegnung mit der heiligen Eifersucht Gottes gehabt. Der sagt, du bist mein. Ich habe dich erkauft. Ich will nicht, dass du Gemeinschaft mit den Dämonen hast. Diesen Jesus haben sie nie gesehen. Nur ein Jesus, der auf ihre Kompromisse, die sie nicht bereuen, von denen sie sich nicht abkehren, von denen sie nicht Buße tun, einfach immer nur Gnade, Gnade, Gnade irgendwie draufkippt. Das ist nicht der Jesus der Bibel. Es gibt keine Gnade für die Widerständler. Es gibt keine, die dem Wort Gottes widersprechen und sagen, naja, so ist unsere Zeit und so ist es nun mal. Und man kann nicht wirklich reinleben, man kann nicht hingegeben leben, man kann nicht gehorsam sein. Das weiß auch Gott. Gott kennt mein Herz. Und wir benutzen diese Phrase, Gott kennt mein Herz, um unsere Kompromisse, um unsere Unwilligkeit, Sünde aus unserem Leben rauszuschaffen, zu tarnen und zu decken. Und dafür gibt es keine Gnade. Das ist eine Illusion. Gnade bekommt der Demütige, der sagt, Herr, hilf mir. Du bist Gott, du bist wahr. Dein Standard ist möglich durch die Gnade, das heißt durch die übernatürliche Befähigung. Und wenn ich zu kurz komme, dann liegt es niemals daran, dass du zu viel verlangst, sondern liegt es nur daran, dass ich zu wenig dir vertraut habe. Und ich will lernen, dir von Herzen zu vertrauen. Weil deine Gnade befähigt mich zu tun, was menschenweise, nach Menschenweise gar nicht möglich ist. Halleluja. Halleluja. Das sind Menschen, die kommen zu Jesus mit Freude. Ich will dir nachfolgen. Und dann kommt noch so ein kleiner Nebensatz. Aber erstmal will ich. Und Jesus lässt dich stehen. Sagt, wenn du nicht alles aufgibst, wenn du nicht allem entsagst, was du hast, du kannst nicht mein Jünger sein. Das ist der Jesus der Bibel. Er sagt nicht, hey, ich komme zu dir, aber hier ist mein Bankkonto und natürlich, du willst ja auch, dass ich nicht am Hungertuch nahe und Hartz IV macht dir auch keine Ehre. Also das bleibt unangetastet. Hier ist mein Hobby. Hier sind Beziehungen zu Menschen, die mir teuer und lieb sind, auch wenn sie deine Feinde sind. Aber die will ich auf keinen Fall verpassen und vermissen und das verstehst du ja. Und wir werden einen Weg finden, wie ich an dich glauben kann und das alles kann so bleiben, wie es bisher war. No way, Jose. Das gibt es nicht. Das ist ein Fantasie-Jesus. Das ist nicht der Jesus der Bibel, der sagt, komm, folge mir nach und lass alles andere zurück. Wenn ich allem entsage, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Das ist gar nicht möglich. Und in vielen pfingstlich-charismatischen Gemeinden bin ich gewesen, habe ein bisschen von diesem Jesus geredet. Und der Protest steigt auf in den Herzen. Manchmal sogar sinnbildlich dargestellt. Leute stehen auf, protestieren, gehen raus, knallen die Tür zu. Oder schimpfen, stehen auf und protestieren und schimpfen. Weil sie den Herrn nicht kennen, weil sie das Wort nicht kennen. Ihr irrt, weil ihr die Kraft Gottes nicht kennt, noch die Schriften. Das ist, was Jesus sagt. Oder ein Jesus, der sagt, wenn du nicht vergibst von Herzen jedem, der dir wehgetan hat, dann wirft mein himmlischer Vater dich ins Gefängnis und du kriegst regelmäßig Besuch von Folterknechten. Nee, das kann nicht sein. Gott ist Liebe. Bruder, da irrst du. Das kann überhaupt nicht sein, weil Gott Liebe ist. Ja, Gott ist Liebe, aber nicht die Liebe, wie du sie verstehst, die dir erlaubt, zu rebellieren gegen sein Wesen und seine Ordnung. Diese Liebe gibt es nicht. Gott ist Liebe, aber er definiert, wie Liebe aussieht. Wow, ich hatte gar nicht gedacht in der Vorbereitung, dass es so streng wird. Ich bin überrascht. Aber wenn du was von Verkündigung weißt, man weiß nie, wie es rauskommt. Man weiß nie. Und wenn es so sein soll, dann soll es so sein. So nehmen wir Anstoß an einem solchen Jesus, der so radikal ist. Nehmen wir Anstoß an einem Jesus, der sagt, er hasst falsche Lehre. Oder sagen wir, du, also bitte, so eng müssen wir nicht sein. Solange jemand sagt, er glaubt an Gott und solange er sagt, Jesus ist sein Herr und sein Retter, solange darf der auch mal andere Ideen verbreiten, die nicht in dieser Bibel stehen, die sogar der Bibel widersprechen, ist ja kein Problem. Wir wollen ja nicht eng sein, wir wollen ja nicht gesetzlich sein, wir wollen ja nicht intolerant sein. Jesus ist intolerant. Das Einzige an Lehre, was er akzeptiert, ist sein heiliges Wort. Und alles andere hasst er. Nimmst du Anschluss an diesen Jesus oder stehst du auf seiner Seite und sagst Halleluja? Paulus stand auf seiner Seite und hat gewusst, wie kostbar das Evangelium ist und wie gefährlich es ist, wenn das Evangelium verdreht und verwässert und pervertiert wird. Und deswegen, weil er ein Menschenfreund ist, weil er in der Liebe Gottes lebt, deswegen stellt er sich hin und sagt, jeder, der ein anderes Evangelium verkündigt, ist verflucht. Ist das noch Liebe? Das ist ja wohl die extremste Form von Intoleranz, die man sich vorstellen kann. Hallo, der Himmel hat gejubelt, als Paulus das gesagt und geschrieben hat. Aber Gläubige kriegen Probleme. Wenn sie Hollywood Gehirn gewaschen sind, wenn sie einen soften Jesus haben, der nicht klar ist, der kein Feuer in den Augen hat. So, Jesus hat schon Gründe, warum er sagt, selig, wer sich nicht an mir ärgert. Man kann an diesen Jesus der Bibel sich ärgern. Am Hollywood-Jesus kann man sich nicht ärgern. Der ist kompatibel, der ist domestiziert, der ist gefahrlos. Aber der Jesus der Bibel ist scharf. Und in seiner Liebe null Kompromiss. Keine Kompromisse, null. Das ist Jesus. Hast du Gefallen an seinen Wegen? Sagst du, ja, genau das ist es. Das ist das Einzige, was funktioniert. Das ist das Einzige, was richtig ist. Wenn Paulus sagt, das sind Irrlehrer, die lästern, die habe ich dem Satan übergeben zur Zerschlagung, zur Zerstörung ihres Leibes, damit ihre Seele gerettet wird. Auf welcher Seite stehst du? Sagt, das finde ich aber krass. Also das hätte ich jetzt aber nicht gedacht von Paulus. Er hat doch der hat doch 1. Korinther 13 geschrieben, die Liebe, die ist doch langmütig und hat doch all das Schöne beschrieben von der Liebe. Wie kann denn der auf einmal jetzt so aus der Liebe fallen und kann jetzt Menschen dem Teufel übergeben, sodass die hilflos und schutzlos sind und sie werden zerstört werden und ihr irdisches Leben endet vorzeitig. Wie kann denn das sein? Kann das Liebe sein? So, auf welcher Seite stehst du? Auf der Seite der Irrlehrer, die Paulus verflucht? Oder stehst du auf der Seite Gottes und sagst, ja, das Evangelium ist so kostbar und es ist das Einzige, was Gott hat, um Menschen zu retten. Und deswegen muss es geschützt werden, deswegen muss es bewahrt werden, deswegen darf es nicht verwässert, verfälscht und verdreht werden. Richtig so, Paulus, ich stehe auf deiner Seite. Das Wort ist die Wahrheit und das Wort darf nicht verwässert werden und verdreht werden. Auf welcher Seite stehst du? Auf der Seite Gottes? Oder auf der Seite, aber denk einmal, die armen Irrlehrer, der war vielleicht verheiratet, der hat Kinder und jetzt stirbt er vorzeitig. Und was ist denn mit der Familie? Nein, das kann nicht sein. Hallo, Gott ist so, wie die Bibel ihn beschreibt. Weil das ist die Wahrheit. Und hier wird Gottes Wesen beschrieben. Und wir tun gut daran, diese taffen Seiten von Jesus uns immer wieder vor Augen zu führen, um zu verhindern, dass wir vom Geist dieser Welt weggespült werden und Gehirn gewaschen werden und anfangen, einem Softie, einem netten, harmlosen, zahnlosen Jesus hinterher zu laufen. Sondern Jesus, der Bibel, der Einzige ist, der retten kann, der Einzige ist, der wirklich uns dieses Leben in der Fülle geben kann. Halleluja. Halleluja. Ist das Liebe, wenn Jesus sagt, alle, die ich liebe, überführe ich und züchtige ich? Auf welcher Seite stehst du? Sagst du, ja, das ist, was ich brauche. Züchtigen ist ja nicht, wie wir das vielleicht vom deutschen Wort verstehen, irgendwie mit Wut, irgendwie mit aller Kraft draufschlagen. Das ist nicht Züchtigung. Züchtigung ist Disziplinierung. Training, Anleitung, das ist das Wort züchtigen. Wir haben nicht einen Gott, der aus Wut über unsere Fehler mit aller Kraft mit der Rute dreinschlägt. Halleluja, den haben wir nicht. Weil die Strafe liegt auf Jesus. Warum? Damit wir auch noch Strafe kriegen. Nein, damit wir Frieden haben. Halleluja. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Aber das heißt nicht, dass er uns nicht diszipliniert, dass er uns nicht korrigiert, dass er uns nicht in die Parade fährt, dass er uns nicht die Augen auftut über Dinge in unserem Herzen, die nicht passen und die raus müssen aus unserem Leben. Diese Überführung, dieses Zeigen, dass wir verkehrt sind, ist ja gerade Ausdruck seiner Liebe. Er nimmt uns an, wie wir sind. Oh, Halleluja. Und er lässt uns nicht, wie wir sind. Das ist die gute Botschaft für deinen Ehepartner. Das ist die gute Botschaft für deine Kinder, für die Leute um dich herum, am Arbeitsplatz oder in der Gemeinde. Gott lässt uns nicht, wie wir sind. Halleluja. Da atmen die anderen auf und sagen, endlich, meine Gebete werden erhört. Halleluja. Gott wirkt und Gott verändert meinen Ehepartner. Halleluja. Wir denken immer, wenn wir von der Liebe reden, wir denken immer die Liebe zu uns. Aber Gott liebt auch deinen Ehepartner. Gott liebt auch deinen Freundeskreis. Gott liebt auch deine Arbeitskollegen. Und um ihretwillen will er dich verändern. Ist das gut? Aber Veränderung ist immer unbequem. Veränderung tut immer weh. Veränderung ist immer etwas, wogegen wir uns von Natur aus wehren. So haben wir diesen Jesus, der aus Liebe uns überführt von Sünde. Und natürlich für die, die noch relativ neu sind im Glauben, es ist absolut wichtig, dass du den Unterschied zwischen Verdammnis und Überführung kennst. Absolut lebensnotwendig für deine Beziehung zum Herrn. Wenn du einen verdammenden Gott siehst, wie willst du lernen, den zu lieben? Wie willst du lernen, ihm zu vertrauen? Wie willst du lernen, dich an ihm zu erfreuen? Wenn Gott überführt, ist das zu deinem Besten und es ist immer, schau, diese Dinge passen nicht. Das ist nicht mein Wesen. Komm her und ich lehre dich, ich erziehe dich, ich präge dich. Verdammnis sagt, du hast falsch gemacht, geh weg. Du bist nicht mehr würdig, du darfst es nicht mehr in die Gegenwart Gottes, du verdienst nicht mehr die Liebe Gottes. Das ist Verdammnis. Aber Überführung sagt, hey, du bist verkehrt, das passt nicht. Komm her, ich helfe dir, ich präge dich. So ist es immer. Eine Zurechtweisung mit Annahme. Immer mit Annahme. Das ist der Unterschied zwischen Jesus und dem Teufel. Der Teufel mag auch Dinge sagen, die nicht passen, und er hat sogar recht, aber er tut es mit Verdammnis. Aber wenn Jesus überführt, ist es immer mit Annahme. Immer mit Glauben, er schafft das in mir. Er hilft mir. Er ist die Kraft, die in mir wirkt. Ich werde aus euch solche Menschen machen, die in meinen Geboten wandeln, meine Rechte halten und danach tun. Das ist Evangelium. Nicht wir müssen es schaffen, sondern er schafft es in uns. Halleluja. Ist nicht in meinem Konzept, das sage ich da an die Regie, aber es ist trotzdem jetzt sehr, sehr gut. Hebräer 13. Der Gott des Friedens, Vers 20, der Gott des Friedens, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes. Er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut. Und jetzt kommt dieses herrliche Wort. Indem, wie rüstet er uns aus, dass wir seinen Willen tun? Indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Viele verstehen Evangelium, komm zu Jesus und jetzt musst du dich abstrampeln. Nein, komm zu Jesus und erlaube ihm in dir sein Werk zu tun. Das ist Evangelium. Du kannst nicht heilig leben und ich hoffe, du hast das schon kapiert. Und ich hoffe, du bist schon gescheitert an deinen guten Vorsätzen und an deiner mangelnden Willenskraft. Ich hoffe, du bist schon frustriert und sagst, ja, ich kann einfach nicht den Standard Gottes erfüllen. Halleluja, herzlichen Glückwunsch. Wenn du das verstanden hast, dann versuchst du auch nicht mehr. Und dann sag, okay, trotzdem soll ich aber heilig sein. Ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Ja, wie denn dann? Er wirkt in mir. Er wirkt in dir. Er wirkt in dir. Er wirkt in dir, was vor ihm wohlgefällig ist. Deswegen gib mir dein Herz, damit ich es verändern kann, damit ich es frei lieben kann, damit ich es freischneiden kann, damit ich es so passend machen kann, dass ungehindert meine Kraft zu dir und dann auch durch dich fließen kann. Das ist damit gemeint. Gib mir dein Herz. Erlaube mir, in dir ein Werk zu tun. Erlaube mir, Wunder zu wirken, der Charakterveränderung, der Prägung, der tieferen und tieferen Übereinstimmung. Erlaube mir doch, das zu tun in dir. Halleluja. Halleluja. Aber nehmen wir noch ein paar andere Beispiele, wo man Anstoß nehmen könnte an den Wegen Gottes. Jesus sagt, selig, wer sich nicht an mir ärgert. Ich kann mich erinnern, es ist sehr viele Jahre zurück. Ich wusste in meinem Herzen, dass Gott mich gebrauchen würde und mich rufen würde in den Dienst. Das, was man so allgemein vollzeitlichen Dienst nennt, was eigentlich ein blödes Wort ist. Weil wenn du zu Jesus gehörst, du bist im vollzeitlichen Dienst. An der Uni, am Küchenherd, an der Werkbank. Du bist im vollzeitlichen Dienst. Aber ich wusste, Gott hat da etwas für mich. Und dann war ich auch sogar als Diakon Teil einer Gemeindeleitung. Und dann ging es darum, jemanden freizusetzen aus seiner säkulären Arbeit und ihn dann für den geistlichen Dienst zu bezahlen. Und ich wusste ganz genau, wenn diese Person jetzt das Votum der Gemeindeleitung bekommt und die Gemeindeleitung beschließt, jawohl, den werden wir jetzt anstellen, dann kann ich meinen Traum vom vollzeitlichen Dienst auf Jahre und Jahre nach hinten verschieben oder vielleicht sogar ganz aufgeben. Ich war mir dessen vollkommen bewusst. Und ich habe von Herzen dafür gestimmt, dass dieser Bruder jetzt angestellt wird und freigesetzt wird für den geistlichen Dienst, weil es der Wille Gottes war. Erst hinterher habe ich gemerkt, dass es ein Test war. Du merkst das nicht vorher. Wenn du durch bist und bestanden hast, dann kriegst du auf einmal Licht. Oh, das war ein Test. Oh, preis dem Herrn, den habe ich bestanden. Gott prüft uns. Hauskreis wächst, muss geteilt werden, neuer Leiter muss gefunden werden. Du in deinem Herzen hast gute Ambitionen, ich möchte Hauskreisleiter werden. Und dann wird jemand anders genommen an deiner Stelle. Was dann? Ist dein Gott immer noch gut? Kannst du immer noch ihm preisen? Kannst du sagen, deine Wege sind vollkommen? Kannst du den letzten Bodensatz von Groll und bin nicht einverstanden ihm geben und sagen, Herr, hilf mir, gib mir Gnade, von Herzen Ja zu sagen zu dieser Entscheidung? Oder musst du kämpfen, aufbegehren? Meine Leitung ist nicht mehr im Geist, weil wenn die im Geist wären, hätten die mich genommen. Und dann vielleicht noch ein paar Freunde um dich scharen und die auch infizieren mit diesem Gift. Meine Leitung ist daneben und weißt du, die hören nicht mehr auf den Heiligen Geist. So fangen Parteiungen an. Und aus Parteiungen kommen Spaltungen. Weil Menschen rebellieren, weil Menschen nicht einverstanden sind, weil Menschen einfach sagen, nein, ich will es anders haben. Und in dem Herzen aufhören zu glauben. Gott ist doch Gott und Gott ist der Herr der Gemeinde und er führt die Gemeinde. Und selbst wenn die Gemeindeleitung an der Stelle eine falsche Entscheidung getroffen hat, Gott kann das korrigieren. Er braucht deine Rebellion und deine Unterstützung, Fraktion bilden, die braucht er nicht. Das wird den Frieden nehmen aus der Gemeinde. Ich habe Menschen gesehen, die absolut begeistert waren und schienen voll irgendwie mitzufließen mit der Gemeinde. Und dann gab es irgendwie eine Situation, wo sie wirklich daneben waren. Und sie mussten korrigiert werden. Eine Korrektur und sie sind beleidigt aus der Gemeinde gerannt. Eine einzige Korrektur hat gereicht, dass sie sagen, ich gehe. Hier ist keine Liebe, kommt dann meistens, wenn die Tür fliegt. Hier ist keine Liebe. Wo sie sich drunter vorstellen, wenn da Liebe wäre, würde alles so gehen, wie ich mir das vorstelle. Hallo. So siehst du, selig sind, die sich nicht an mir ärgern. Jesus tut manchmal Dinge, über die man sich ärgern kann. Man nimmt Anstoß und sagt, nee, ich bin nicht einverstanden. Es hätte anders laufen müssen. Und lass uns doch das ganz tief verstehen und immer wieder beten. Gott ist Gott und ich bin nicht Gott. Gott ist Gott und ich bin nicht Gott. Und alle seine Wege sind gut. Und ich vertraue ihm. Und zwar gerade dann in Situationen, wenn Dinge passieren, die ich nicht verstehe, die ich nicht so hätte, die ich anders mir gewünscht hätte. Da zeigt sich, wo unser Herz ist. Da zeigt sich, was in uns steckt. So wie die Israeliten durch die Wüste, Gott führt sie an Situationen, damit offenbar wird, was in ihrem Herzen ist. Und das ist der Grund, warum wir immer wieder kleine, mittlere oder vielleicht ein paar Mal im Jahr auch richtig heftige Widerstände erleben und Situationen, die uns alles kosten. Nicht, weil Gott gegen uns ist. weil er für uns ist. Und weil er sagt, ich will ein Herz, das mir total hingegeben ist und ausgeliefert ist und mir vertraut, auch wenn der Verstand sagt, nee, da verstehe ich jetzt nichts mehr. So, zum Schluss, ziemlich zum Schluss. Sprüche 4, 23. Das geht so zusammen mit dem Vers, gib mir dein Herz. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz. Es geht nicht ums Recht haben, sondern es geht um das Herz. Und man kann Recht haben und ist doch im Unrecht. Man kann Recht haben, aber ist nicht in der Liebe. Und Gott sagt, mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz. Warum? Weil aus deinem Herzen dein Leben kommt. Wenn dein Herz eckig, kantig, widerstrebend und sträubend und aufbegehrend ist, da wirst du keinen Frieden haben und du wirst keine Freude an Gott haben. Es ist so. Aber wenn unser Herz hingegeben ist und wir sagen, Herr, du bist Gott, du weißt, was du tust und ich vertraue dir, auch wenn ich nicht verstehe, ja, dann bin ich im Frieden und dann bleibe ich in der Harmonie mit ihm. Hebräer 13, Vers 19. Das Herz wird fest durch Gnade. Da im Zusammenhang geht es auch um fremde Lehren. Und dann ist die Betonung, nein, das Herz wird fest durch Gnade. Und das ist, was Gott uns geben möchte. Deswegen sollen wir unser Herz ihm geben, damit er unser Herz festmachen kann. Nicht hart, fest, unbeirrbar, ohne Kompromisse, ohne zu zögern, ohne zu sagen, ja, ich weiß nicht, ob ich diesen Schritt noch mitgehen kann. Das Herz wird fest durch Gnade, das heißt durch Gottes übernatürliches Wirken. Das heißt zum Beispiel, das Herz wird nicht fest durch wahlloses, blindes, naives Rumsurfen auf YouTube. Ohne irgendeine geistliche Unterscheidung. Das Herz wird verwirrt. Und das ist einer der größten Probleme, die wir heute in den Gemeinden haben. Leute hören am Sonntag gesunde Lehre. Aber Sonntagabend steigen sie ein und dann geht's los. Und dann wollen sie noch die Feinheiten und dann wollen sie noch dies und das, was so die Nackenhaare aufsteigen lässt und das Spektakuläre und das Wundersame und das, was dem Fleisch so entgegenkommt. Sie sammeln alle diese Dinge ohne Unterscheidung. Und ich mache keinem Neubekehrten Vorwürfe, dass er keine Unterscheidung hat. Aber wie wäre es, wenn du noch nicht geistliche Reife hast und unterscheiden kannst, was gesunde Lehre und was ungesunde Lehre ist, dass du zu deiner Leiterschaft gehst und sagst, was denkst du über diesen und jenen Dienst? Das fand ich so prickelnd, so faszinierend. Und was er da gelehrt hat, wow, das war alles so toll und das war alles so interessant und so spannend. Was denkst du, ist das ein guter Dienst? Ist das eine Quelle, aus der ich mich nähren sollte? Und du hast solche Wertschätzung für deine reife Leiterschaft, wenn die nur mit den Augenbrauen zucken, sagst du, danke, ich habe verstanden. Ja? Und du sagst, zeig du mir Quellen, aus denen ich mich gefahrlos ernähren kann. Wir haben so viel Durcheinander und so viel Verwirrung in den Gemeinden, weil Leute auf eigene Faust, ohne die Reife zu haben, zu unterscheiden zu können, losziehen und sich die dümmsten und unbiblischsten und schrägsten Dinge aus dem Internet selber heranziehen und dann sogar noch publizieren und weitergeben. Spätestens da könnte man ja sagen, liebe Leiterschaft, ist das etwas Gesundes, was ich den anderen auch empfehlen kann? Wie viel mehr, wie viel Probleme würden wir uns sparen, wenn das aufhören würde? YouTube kann ein gewaltiger Segen sein und YouTube kann ein geistlicher Fluch werden. Weil auf diesem Marktplatz tummelt sich alles, Gutes und Furchtbares und Schreckliches. Und Paulus sagt, es gibt gesunde Lehre. Und gesunde Lehre bringt immer gesunde Gläubige hervor. Und wenn es gesunde Lehre gibt, dann gibt es auch kranke Lehre. Und was tut die kranke Lehre? die bringt kranke Gläubige hervor. So mein Rat ist, wenn du dein Herz bewahren willst, dann hüte dich vor ungesunder Lehre. Hüte dich vor Dingen, die dich verwirren, die alle glitzern und aussehen wie Gold. Aber nicht alles, was glänzt, ist auch Gold. Nicht alles, was von Jesus redet, meint auch den Jesus der Bibel. Da gibt es haufenweise Verführer und Verführte, haufenweise. Und mein guter Rat, solange du nicht unterscheiden kannst, solange du noch nicht diese Reife hast, Böses und Gutes zu unterscheiden, hol dir Rat, lass dich beraten. Lies doch die Bücher und schau die Lehren an, hör die Predigten, die von ganzem Herzen deiner Leiterschaft dir empfehlen kann. Und damit hast du doch genug zu tun. Damit hast du genug zu tun. Wo kommt diese Idee her? Ich alleine in meiner geistliche Naivität. Ich kann jetzt irgendwie suchen und mir Dinge ranziehen und kann davon meinen Glauben aufbauen. Lass uns doch vernünftig sein. Lass uns doch belehrbar sein. Lass uns doch sehen, Leiterschaft ist uns gegeben zum Schutz, damit wir nicht in die Irre gehen. Dafür ist uns Leiterschaft gegeben. Vielleicht kommst du aus einer anderen Gemeinde und sagst, ja, aber wenn du meine Leiterschaft kennen würdest, dann würdest du wissen, die sind ja selber die schräge Dinge. Ja, dann warum bist du dann da? Wäre meine Frage. Dann such dir gesunde Leiterschaft. Aber da zu sitzen und sie für alle das, was sie da sagen, was nicht biblisch ist, zu kritisieren, macht dein Herz nicht besser. Dann geh da weg. Mit allem Respekt, erbitte den Segen und geh und finde Leiterschaft, die in den Wegen Gottes dich unterweisen kann, die Gott mehr kennt als du selber und die dir den Weg zeigen kann, wie du Gott kennenlernen kannst und wie du dein Herz ihm geben kannst. Und wie das ganz praktisch funktioniert, mein Herz ihm zu geben. Was heißt das jetzt morgen früh? Wie gebe ich mein Herz Gott? Ja? Dann kommt zum zweiten Teil. Und da werde ich ganz, ganz praktisch. Und da kriegst du eine Anleitung. Was kannst du tun am Montagmorgen? Du alleine, ohne schönes Lobpreisteam, ohne Musik, ohne irgendwas. Nur du und deine Bibel und die Zimmerdecke. Und wie kannst du jetzt Gott kontaktieren? Wie kannst du ihn erreichen? Wie kannst du dein Herz ihm geben? Und wie kannst du ihm es ermöglichen, an deinem Herzen zu arbeiten? Viele, viele Gläubige wissen das nicht. Und deswegen ist ihr Gebetsleben so flach und so sporadisch und unregelmäßig und ohne Tiefgang. Und darüber möchte ich sprechen heute Nachmittag, nach der wunderbaren persischen Gemüsesuppe. Dann kommt der Teil 2, wann immer das von der Uhrzeit ist. Okay, komm, lass uns noch reagieren. Herr, du rufst uns, unser Herz dir zu geben. Du willst unser Herz, weil das bestimmt unser Leben. Und du willst unser Leben sein. Du willst unsere Kraft sein. Du willst unser Sieg sein. Du willst unsere Klarheit sein. Du willst unsere Beständigkeit sein. Du willst unsere Ausdauer sein. Und dazu musst du an unserem Herzen wirken und durch deine Gnade unser Herz fest werden lassen. Und wir hören diesen Ruf, gib mir, mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz. Und wir sagen, ja, Herr, das wollen wir. Wir wollen unser Herz dir geben. Wir wollen lernen zu wachsen in Sanftmut und in Demut. Und in Kühnheit, Unerschrockenheit und Kompromisslosigkeit. Und nur du kannst das in uns wirken. Und ich bete jetzt für uns, bete für mich, ich bete für jeden Einzelnen, dass er in dieser Verkündigung deine Stimme gehört hat. Und hört, das ist dein Wille, gib mir dein Herz. Und dass hier jeder, der das hört, der hier heute sitzt oder das auf Video sieht, reagiert und sagt, ja. Ich gebe dir mein Herz. Forme mich, präge mich, wirke in mir. Lass eine tiefe Herzensübereinstimmung kommen zu dir, mein Gott. Danke, Vater. Amen.